Willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des Forschungsquartetts. Es ist der zweite Weihnachtsfeiertag und das bedeutet, es ist unsere allerletzte Folge in diesem Jahr, im Jahr 2024. Ich hoffe, ihr genießt die ruhigen Tage und seid bereit, das Jahr mit einem Einblick in Quantencomputer zu beenden. Der Transparenz halber, wir nehmen das hier natürlich mit ein bisschen Vorlauf auf und ich hoffe, dass, wenn diese Folge erscheint, ich gemütlich zu Hause auf einer Couch sitze und die freien Tage genießen kann, genauso wie ihr da draußen jetzt. An den Feiertagen, da denkt man ja oft über das vergangene Jahr nach, über die Höhepunkte, die Herausforderungen, vielleicht auch darüber, wie die Zukunft aussehen könnte. Und genau hier setzt unser heutiges Thema an, Quantencomputer. Eine Technologie, die nicht nur unsere Art zu rechnen revolutionieren könnte, sondern auch weitreichende Auswirkungen auf Wissenschaft, Wirtschaft und unseren Alltag haben wird. Doch was steckt hinter dieser bahnbrechenden Entwicklung und wie können wir uns ihre Funktionsweise eigentlich vorstellen? All das klären wir heute. Ich bin Sarah-Marie Plikat. Hi.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin.
Quantencomputer, die klingen für viele noch nach Science Fiction, sind aber eigentlich längst Realität. Firmen wie IBM, Google und Amazon investieren Milliarden in die Quantencomputerentwicklung und auch die deutsche Bundesregierung hat im letzten Jahr 1 Milliarde Euro in die Quantenforschung gesteckt. Aber was macht Quantencomputer eigentlich so besonders? Warum reden eigentlich alle über sie? Meine Kollegin Esther Stefan hat sich mit Professor Dr. Jens Eisert unterhalten, der an der Freien Universität Berlin und am Helmholtz-Zentrum Berlin forscht. Hallo Esther.
Hi.
Was macht man eigentlich als Physiker, wenn man zu Quantencomputern arbeitet?
Also Jens Eisert, der forscht als theoretischer Physiker zu Quantentechnologien und komplexen Systemen. Im Gespräch hat er mir erklärt, dass er vor allem an den theoretischen Grundlagen arbeitet, die dann von anderen in der Praxis getestet werden.
Ich bin Trockenschwimmer als Physiker. Was heißt, dass ich mir Theorien ausdenke? Seit Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich bewährt, dass man entweder Experimente macht, weil die sehr kompliziert geworden sind, sehr technisch, sehr sperrig, oder eben sich überlegt, wie das funktionieren kann, also mit einem mathematischen Instrumentarium versucht zu verstehen, wie die Theorien funktionieren und was die Welt gewissermaßen im Innersten zusammenhält. Wir reden aber alle sehr eng miteinander. Ich bin auf der Theorieseite, also ich mache keine Experimente, aber arbeite unheimlich eng mit Leuten, die das tun und wir haben eine sehr gute gemeinsame Sprache.
Das klingt nach einer ziemlich spannenden, vielleicht auch manchmal spannungsgeladenen Zusammenarbeit. Wie genau passen denn Quantencomputer in dieses Forschungsfeld rein?
Eisert sagt, dass Quantencomputer eine völlig neue Art des Rechnens sind, die auf den Gesetzen der Quantenmechanik beruhen. Sie nutzen Prinzipien wie Überlagerung und Verschränkung, um bestimmte Probleme schneller zu lösen, als es klassische Computer je könnten.
Quantentechnologien sind Technologien, die neue Anwendungen der Informationsverarbeitung und Übermittlung entwickeln sollen. Zum Beispiel sicheren Datenaustausch oder ganz neuartige Rechner, die auf eine andere Art funktionieren, als es unsere heutigen klassischen Superrechner tun. Natürlich gibt es schnelle Computer, das ist irgendwie klar, aber Quantencomputer können ganz bestimmte strukturierte Probleme besser, viel schneller lösen, als das klassische Superrechner können. Und das geht deswegen, weil die einzelnen Bauteile ganz anderen physikalischen Gesetzen genügen, nämlich den sogenannten Quantengesetzen, den Gesetzen, die beschreiben, wie die Natur im ganz Kleinen auf der Ebene von Atomen, Molekülen und so weiter aussieht. Das klingt irgendwie hochtrabend, ist es vielleicht auch, aber das ist eine Art neuer Computer, eine neue Art über Rechnen nachzudenken und das ist auch unheimlich schwierig zu bauen. Das ist erst in den letzten Jahren gelungen, da richtige große Fortschritte zu machen, würde aber einen komplett neuen Rechner der Zukunft generieren, der ganz anders an das Problem Rechnung rangeht, der die Welt irgendwie verändern wird. Einerseits. Andererseits habe ich von komplexen Systemen gesprochen. Das ist mehr so Naturforschung. Wie entstehen Eigenschaften in natürlichen Systemen? Und warum sind Festkörper fest und so Kram? Das klingt erstmal sehr anders, aber wenn man so denkt über die Systeme, wie ich das tue, dann sind die Systeme relativ ähnlich und die Fragen auch relativ verwandt. Ich sage oft, ein Quantencomputer, ein Computer der Zukunft, ist irgendwie ein extrem genau kontrolliertes komplexes System in der Physik, ein kontrolliertes Feedback-System. Und ich sage, ein Festkörper ist ein wahnsinnig unkontrollierter Quantencomputer. Und da ist einiges an Wahrheit an dieser Aussage.
Okay, krass. Das klingt für mich super komplex.
Ja, im Englischen sagt man ja, I need to wrap my head around something. Und so ein bisschen habe ich mich auch im Gespräch mit Jens Eisert gefühlt, dass ich da erstmal meine ganze Art zu denken überhaupt verändern musste.
Kann ich mir vorstellen. Jetzt von mir die Frage, wozu braucht es denn jetzt eigentlich Quantencomputer überhaupt?
Also ein Hauptanwendungsfeld ist die Simulation von Quantenchemie. Hier wird schon heute circa ein Drittel der heutigen Superrechenleistung für solche Simulationen verwendet. Und zwar, weil wir neue Materialien oder Medikamente entwickeln wollen. Mit Quantencomputern könnten solche Probleme viel schneller und effizienter gelöst werden. Und wir haben bereits vor ein paar Folgen darüber gesprochen, Quantencomputer könnten Verschlüsselungen knacken, die heute als sicher gelten.
Die Frage ist, sagen wir mal, erstaunlich wenig beantwortet. Ja, das ganze Theater ging los, ach, das ist schon eine Weile her, schon in den 80ern, als Feynman sich überlegte, dass es wahnsinnig schwierig ist, komplexe Systeme etwa in der Quantenchemie, in der Festkörpertheorie klassisch zu simulieren, also auf Superrechnern, und schlug vor, dass es doch eine gute Idee sein könnte, um Quantensysteme zu simulieren, andere Quantensysteme zu nehmen, um die dann zu simulieren. Das war eine ziemlich clevere Idee. Das hat er nicht nur in den Raum geworfen, sondern auch sehr schlaue und clevere Ideen formuliert, wie man das ein bisschen quantitativer machen kann. Wer denkt, das sei ein Detail, Quantenchemie, Festkörpersysteme, der oder die sollten sich klar machen, dass heute etwa ein Drittel der Rechnerleistung von den Superrechnern, die wir so rumstehen haben in den großen Zentren, auf die Lösung von solchen Quantenchemieproblemen gehen. Weil wir neue Materialien haben wollen, wir müssen halt diese Materialien finden und es ist viel einfacher, das durchzurechnen, als zu versuchen, die zu synthetisieren. Das ist also eine gigantisch wichtige Anwendung, quantenchemische Probleme zu lösen. Also technisch gesprochen. Der große Kracher kam Mitte der 90er, als ein Mathematiker, Peter Shor, fand, dass ein Problem, das wie folgt geht, man nimmt zwei große Primzahlen, man multipliziert die und wenn man diese große Zahl hat, versucht man die Faktoren zu finden, also die Primzahlen, die man zusammen multipliziert hat. Dass dieses Problem auf einem Quantenrechner effizient gelöst werden kann, während das klassisch nicht effizient geht. Es ist tatsächlich so, dass die Rechner, die wir kennen, viel zu viele Schritte brauchen würden, um das Problem zu lösen. Die müssen gewissermaßen durchprobieren und das dauert ziemlich lange. Und wenn wir die Zahl länger machen, dann brauchen die Rechner einen so schnell ansteigenden Anteil von Schritten, dass der sehr schnell unpraktisch wird. Das ist gut, weil unsere moderne Kryptographie, wenn wir jetzt WhatsApp benutzen, Internetbanking, solche Dinge, darauf basiert, dass dieses Problem schwierig ist.
Über die Postquantenkryptographie haben wir, wie gesagt, an dieser Stelle kürzlich erst gesprochen. Die Folge, die verlinken wir euch natürlich nochmal in den Shownotes. Wie sieht es denn mit den Grenzen von Quantencomputern aus? Gibt es Aufgaben, die sie nicht lösen können?
Also Jens Eisert sagt, dass Quantencomputer grundsätzlich erstmal alles können, was klassische Rechner auch können. Sie sind also nie schlechter. Aber der Aufwand, sie für einfache Aufgaben zu nutzen, wäre unsinnig. So ein bisschen wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Außerdem gibt es viele unbeantwortete Fragen darüber, was sie wirklich können. Er hat mir erklärt, dass es hier noch große Forschungsfragen gibt.
Was Quantencomputer können, ist noch nicht ausreichend verstanden. Wir haben so Inseln von Ideen, von Methodiken, wo das funktioniert. Und diese Inseln sind meilenweit entfernt und dazwischen wissen wir überhaupt nichts. Das heißt, es gibt Versprechen, weil es ein paar Kracher gibt von Dingen, wo wir sehr beeindruckt sind, was Quantenrechner auch können würden. Aber dazwischen wissen wir ganz wenig und das Potenzial ist noch gar nicht hinreichend geklärt, um zu wissen, was sie wirklich können und was sie auch nicht können. Das ist wissenschaftlich auch interessant, herauszufinden, was sie nicht können. Und in unserer Team sind wir auch ziemlich viel dran, uns zu überlegen, was sie alles nicht können. Das ist wissenschaftlich auch wichtig, weil man eben nicht überverkaufen will. Dann können wir auch die Erwartungen realistisch managen.
Okay, dann mal andersrum gefragt. Wenn wir mal 10 Jahre in die Zukunft schauen, wo werden Quantencomputer dann am meisten genutzt?
Jens Eisert glaubt, dass die ersten großen Durchbrüche in der Materialforschung und bei Optimierungsproblemen liegen werden. zum Beispiel bei der Entwicklung neuer Stoffe oder in Bereichen wie maschinellem Lernen. Aber er betont auch, dass Quantencomputer immer Spezialrechner bleiben werden, die nur für bestimmte Probleme wirklich sinnvoll sind.
Ich denke auch, dass wir auf so einer Skala von 10 Jahren erste Schritte sehen, dass Quantenrechner, wie wir sie haben, Probleme lösen können, die wirklich praktisch wichtig sind und die auch vorher schon da waren. Also für völlig unpraktische Probleme gibt es das sogar. Man kann Probleme entwerfen, die sehr mathematisch sind und unpraktisch, wo gegenwärtige Quantenrechner schon Großrechner schlagen. Das ist wunderbar, das ist toll, sehr einladend, aber dann sagen Leute, naja, super, toll gemacht, aber das sind ja keine Probleme, die die Welt verändern. Das sind ja keine praktischen Probleme. Die sind auch schwieriger. Ich erwarte auf einer Skala von 10 Jahren, dass sowas passiert. Ich denke, dass die Musik sich erstmal in der Simulation abspielen wird. Vielleicht ein Quantenchemieproblem, was gelöst wird, vielleicht sogar variationell, was klassisch schwer zu kriegen ist, eine Dynamik von Vielteilchensystemen, also ein eher Physik- oder Materialforschungsbasiertes Problem. Das würde ich vermuten. Dann vielleicht Optimierungsfragen, weil die Art, in der Quantenrechner da überlegen sein können, ist auch sehr subtil und da werden auch manchmal Dinge gesagt, die nicht so ganz richtig sind. Weil also man wird keinen universellen Algorithmus finden können, der klassisch harte Probleme immer lösen wird. Das wird es auch gar nicht geben. Das ist also auch sehr subtil, sich zu überlegen, was da passiert. Aber ich würde sagen, erstmal Materialforschung, dann vielleicht so Maschinenlernen, Optimierung und dann sehen wir mal, was kommt.
Vielen Dank dir, Esther, für die spannenden Einblicke und natürlich auch ein großes Dankeschön an Jens Eisert für das Interview.
Sehr gern.
Das war unsere letzte Folge in diesem Jahr 2024. Und was für ein spannendes Thema, um das Jahr abzuschließen. Quantencomputer, eine Technologie, die unsere Welt grundlegend verändern könnte. Von der Entwicklung neuer Materialien bis hin zur Optimierung komplexer Prozesse. Das Potenzial ist also riesig, aber auch die Herausforderungen sind es. Wenn euch das Thema interessiert, hört doch auch in unsere Folge vom November rein. Dort haben wir mit Peter Schwabe vom Max-Planck-Institut für Sicherheit und Privatsphäre über Postquantenkryptographie gesprochen und darüber, wie wir unsere Daten vor Angriffen von Quantencomputern schützen können. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ich danke meinen beiden Kolleginnen Esther Stephan und Caroline Breitschädel. Sie hatten die Redaktion für diese Folge und ich danke vor allem auch euch für ein tolles Podcast-Jahr, für eure Treue und für all die wertvollen Rückmeldungen. Das Forschungsquartett geht jetzt in eine klitzekleine Winterpause. Die nächste Folge, die erscheint in 3 Wochen erst am 16. Januar. Und auch ich sage jetzt erstmal auf Wiedersehen und Tschüss. Es hat mich sehr gefreut, hier am Mikrofon immer dabei zu sein und über Themen zu sprechen mit den einzelnen AutorInnen. Ich habe viel gelernt über die Zeit als Host des Forschungsquartetts. Für mich geht es im neuen Jahr auch in andere Richtungen. Deswegen macht's gut und tschüss. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, ein fantastisches Jahr 2025. Ich bin Sarah-Marie Plikat. Macht's gut und tschüss.
Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin.